Hallo und herzlich willkommen zu Freisprechen.
Ich bin Capucine.
Und ich bin Dennis. Und zusammen sprechen wir über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Heute haben wir wieder unsere Rubrik Freisprechanlage, in der es vordergründig um Erfahrungen geht, um Erfahrungen mit psychischen Krankheiten, entweder von einem selbst oder eben von Angehörigen. Und heute darf ich wieder Capucine begrüßen, die meine Interviewpartnerin sein wird.
Hallo, eben. Ich denke, ihr kennt mich mittlerweile.
Und ich werde dir mal einfach ein paar Fragen stellen und um euch da draußen einen vielleicht etwas größeren Einblick in diese Erkrankung zu gewähren und vielleicht auch ein wenig Verständnis herbeizuführen. Du bist also an einer Magersucht erkrankt gewesen.
Genau, also ich war magersüchtig.
Und wann war das?
Also es war zwischen 2010 und 2012 ungefähr, also ich war 12 bis 14 Jahre alt.
Und auch schon relativ jung, ne?
Ja, irgendwie schon. Ich kam mir damals nicht so jung vor, aber jetzt im Nachhinein finde ich das doch auch jung.
Ja, also wenn man sich vorstellt, dass da sich Pubertät im Grunde losgeht und der Körper quasi auch angewiesen ist auf viel Energie, ist das doch sehr schade.
Ja, das war bestimmt auch Teil davon. Also wenn man dann merkt, so man kriegt so weibliche Rundungen und irgendwie verändert sich der Körper und man sieht nicht mehr so dünn und mädchenhaft aus. Das ist bestimmt auch Teil des Ganzen gewesen.
Wie hast du es denn überhaupt mitbekommen?
Also generell wollte ich erstmal nur abnehmen, wie es auch immer, wenn man im Alter von 12 Jahren abnehmen möchte. Aber ich denke, wie gesagt, dass es auch mit dieser körperlichen Entwicklung zu tun hatte. Und es war auch irgendwie Trend damals. Es war schon modern. Also alle waren irgendwie gerade so auf Diät, sag ich mal. Man wird ja auch in diesen Mädchenzeitschriften immer dazu angehalten, dass man diäten sollte und so weiter. Und dann hatte ich auch eine Freundin, die da schon tiefer drin gesteckt hat als ich. Also die wirklich schon magersüchtig war und auch schon in Therapie. Und die hat mich da, sag ich mal, so ein bisschen reingenommen. Aber ich möchte sie auf keinen Fall blamen. Das ist meine eigene Entscheidung gewesen. Ich habe das dann so ein bisschen gegoogelt und so. Und dann habe ich so Seiten im Internet gefunden, die eben so eine ganze Magersuchts-Community sag ich mal, beherbergen. Also Magersucht heißt ja Anorexia Nervosa und es gibt dann tatsächlich diese fiktive Person Anna, die man sich als Freundin sozusagen vorstellt, die dann eben die Magersucht ist. Und Anna ist dann das größte Geheimnis von einem und man kann mit ihr aber alles teilen und man kann mit sonst niemandem das teilen, weil kein anderer versteht einen und so weiter. Und auf jeden Fall bin ich da immer tiefer reingekommen. Habe das aber lange nicht erkennen wollen, dass es ein Problem ist. Und wirklich gemerkt habe ich es dann aber, als ich, ich hatte mir halt eine Zahl gesetzt, die ich haben möchte, um abzunehmen. Und dann eines Tages habe ich mich auf die Waage gestellt und ich war unter dieser Zahl. Und ich habe gemerkt, scheiße, jetzt habe ich es nicht mehr im Griff. Das war richtig blöd, aber das war der Tag, wo ich gecheckt habe, du hast es nicht geschafft auf die so und so viel Komma Null, sondern du bist jetzt bei so und so viel Komma Acht, also du bist runtergekommen. Das zeigt, dass es einfach Kontrollverlust ist. Und an dem Tag zufällig mehr oder weniger, also ich konnte auch nicht mehr Treppen steigen und so weiter, weil ich zu schwach war. Und dann hat mich mein Vater an dem Tag angesprochen und meinte, hey du, ich glaube, du brauchst langsam Hilfe. Und das war Zufall oder auch nicht, aber es war einfach der perfekte Moment und ich bin in Tränen ausgebrochen, habe gesagt, das stimmt und so haben wir das dann alles festgestellt.
Also es war jetzt nicht, dass dich das irgendwie beleidigt hätte oder sowas, sondern du warst froh im Grunde, dass dein Vater dich darauf angesprochen hat.
Voll, also deswegen glaube ich, es war der perfekte Moment, weil ich an dem Tag eh schon gecheckt hatte, dass es nicht mehr so weitergeht, weil ich gemerkt hatte, wie ich nicht mal mehr Energie habe zum Treppensteigen und das war einfach wirklich der perfekte Moment von ihm. Er wusste das, glaube ich, nicht, aber ich glaube nicht an Zufall, das war einfach perfekte Fügung.
Und dann bist du direkt in Therapie gegangen?
Wir haben dann relativ schnell eben mich angemeldet und dann war ich, also es war so ein Krankenhaus bei uns eben, wo man auch Therapie machen konnte. Und ich hatte ja schon in der Folge von Depression erzählt, also dass das mit mir gemeinsam behandelt wurde, Depression und Magersucht, und dass ich die Therapeutin dort aber ganz blöd fand. Und dass ich dort auch eine Ernährungsberaterin dann hatte und eine Ärztin, die mich immer wiegen musste und so. Und das fand ich auch wirklich schrecklich. Also es war mir viel zu sehr nach Regeln und viel zu wenig nach den Menschen. Also noch mal eine kleine Anekdote, zum Beispiel die Ärztin wollte immer, dass ich mich wiege und das ist natürlich für mich das Schlimmste, mich zu wiegen und noch schlimmer, also vor jemand anderem. Und dann meinte ich immer so, okay, ich wiege mich, ich schaue mir die Zahl an und dann sage ich sie ihnen, aber ich kann mich nicht vor ihnen wiegen, das packe ich einfach nicht. Weil wenn die Zahl ganz schlimm ist, also ganz hoch sozusagen, dann würde ich das gerade nicht ertragen. Und sie hat mir aber nicht vertraut, weil, was auch gut ist, wenn man, also was normal ist. Das ist nicht gut, aber was ist normal, weil viele Essgestörte eben auch lügen und so weiter. Aber ich wusste halt, man kann mir vertrauen. Und es wäre in dem Moment einfach wichtig gewesen, mir zu vertrauen und mich das machen zu lassen. Weil so war es für mich wirklich einfach nur schrecklich.
Aber da hast du auf jeden Fall deine Diagnose bekommen.
Genau, also da habe ich dann, das war auch, also ich habe mich dort auch zum ersten Mal dann eben gewogen beim Aufnahmegespräch und die Ärztin, also es war eben nicht sehr viel und dann meinte die Ärztin so, okay, ja, hat sich das aufgeschrieben und ich war so richtig stolz, ich war so, ich habe schon weniger gewogen und ich dachte so, die Ärztin macht jetzt Applaus, Beifall, was auch immer, aber logischerweise nicht, sondern hat das einfach nur zur Kenntnis genommen und meinte so, ja, okay.
ja, also ich vielleicht ein hätte ich persönlich hätte mir da vielleicht ein paar also vielleicht mitfühlende Worte gewünscht oder so, aber gut. was hat denn diese Diagnose da mit dir gemacht?
Also es war für mich jetzt keine Überraschung. Ich wusste schon, dass ich an einer Essstörung leide so und ich war eben eher stolz. Ich dachte, okay, das ist offiziell. Ich bin jetzt offiziell so dünn, dass ich krank bin. Ich habe es geschafft.
Mhm. Nochmal kurz auf die Thema von gerade zurückzukommen. Du sagtest, es war ganz schlimm für dich, dich vor anderen Menschen zu wiegen. Mhm. Wie war denn das, dass du denn dann einen Essensplan bekommen hast und sich quasi nach diesem richten musstest?
Oh je, ja, also die Ernährungsberaterin und ich, wir waren uns auch nicht so koscher, sag ich mal. Also logischerweise, weil das, was sie wollte, ist essen und das, was ich wollte, ist nicht essen. und sie hat mir einen Essensplan zwar gemacht, aber der war schon flexibel. Und ich sollte halt immer aufschreiben, was ich dann wirklich gegessen habe. Und es war schon auch hilfreich, aber gefühlt war es halt auch zu viel für den Anfang. Aber das ist, glaube ich, normal, weil alles wäre zu viel gewesen. Und was sie halt immer gesagt hat, ist, du musst einfach essen. Und du sitzt da dran und denkst so, nee, wirklich, das ist genau das, was ich nicht will. Ich kann nicht einfach essen. Und im Nachhinein, jetzt wo ich gesund bin, kann ich sagen, dass sie halt leider recht hatte, weil man einfach seine Psyche und seinen Körper wieder daran gewöhnen muss, zu essen. Das heißt, dreimal am Tag wieder Mahlzeiten zu sich zu nehmen und wenn es eine kleine Mahlzeit ist, aber trotzdem einfach wieder diese Routine reinzukriegen. Und ich glaube, es hätte mir geholfen, hätte sie mir das damals erklärt so. Aber heute durfte ich es eben verstehen mittlerweile.
Immerhin, das ist da auch immer ganz schön.
Ja, das
ganz stimmt. Ganz schöne Erkenntnis und Information. Kannst du irgendwelche Auslöser dazu ausmachen?
Also ich denke, wie gesagt, dass die Pubertät mit reingespielt hat. Eben auch dieses gesellschaftliche Ideal aus irgendwelchen Mädchenzeitschriften und so weiter. Die Internetseiten definitiv, die ich dann entdeckt habe, wo man sich auch mal vergleicht und wo man sich austauscht und die ganzen Diäten, die da angepriesen werden. Und dann war bei mir im Zuhause auch immer das Thema Ernährung schon wichtig. Also meine Eltern sind beide einfach ernährungsbewusst und setzen sich viel damit auseinander. Das heißt, es war schon immer präsent. Und was ich aber identifiziert habe in der Therapie, ist, dass für mich der Hauptauslöser war die Kontrolle. Also ich hatte das Gefühl, ich kann nichts kontrollieren. Egal wie viel oder wie wenig man gelernt hat in der Schule, die Noten haben irgendwie nicht dazu gepasst. Hat man mal nichts gemacht, hat man eine 1 gekriegt. Hat man mal viel gemacht, hat man eine 4 gekriegt. Hm. Und meine Eltern hatten sich ja auch getrennt und das konnte man irgendwie auch nicht so logischerweise nicht kontrollieren. Also die Beziehung meiner Eltern kann ich ja nicht kontrollieren. Und ja, irgendwie ist, gefühlt konnte man halt nichts wirklich auf sich auf irgendwas verlassen. Dann dachte man sich, dann kontrolliere ich halt mein Essen.
Hast du dich über die ganze Zeit in diesen Internetforen aufgehalten oder war das nur zu Beginn?
Nee, schon die ganze Zeit. Ich glaube, ich habe es dann irgendwann schon mehr aufgehört, aber weil ich wusste, dass es dann eben also negativ ist, wenn es in Richtung Therapie ging, aber während der Essstörung an sich schon.
Und es hat es auch weiterhin befeuert? Also hast du dich da quasi so einen sicheren Pool gehabt dann, ne?
Also sicher ist so semi, weil man macht es eben, um sich gegenseitig anzustacheln, aber es ist auch ein dauerhafter Wettkampf. Also deswegen redet man auch mit keinem darüber, weil es ist immer so, oh, die ist noch dünner als ich, ich muss noch dünner werden. Und dann ist es zwar deine Freundin, aber gleichzeitig auch deine Konkurrentin.
Also nicht mal so ein sicher, also objektiv gesehen ist es natürlich kein sicherer Pool, aber was ich jetzt sicher meinte, ist so, dass man sich so irgendwie geborgen fühlt mit Gleichgesinnten. Also das war trotzdem nicht mal das, sondern eher, ich bin besser, ich schaffe es viel schneller als du.
Schon, ja, auf jeden Fall. Sicher war man nur, wenn man sozusagen mit Anna war, also mit der besten Freundin, die es nicht gibt und die eben deine Magersucht ist, weil sie war die Einzige, die dich verstanden hat, in Anführungsstrichen.
Und wie war der weitere Verlauf davon?
Also ich habe eben immer weniger gegessen. Ich habe Frühstück habe ich einfach gesagt, ich mag kein Frühstück essen. Das sagen ja irgendwie viele, dass man eh nicht frühstücken will. In der Schule habe ich mein Pausenbrot einfach weggeschmissen. Mittagessen war ich eh in der Schule, habe ich einfach nicht gegessen. Und zum Abendessen habe ich immer versucht, halt im Training zu sein. Das heißt auch noch Sport zu machen, statt zu essen. Und das heißt, dadurch hat's halt immer, also wurde ich halt immer dünner, logischerweise. Und was aber auch oft vorkam, also zum Beispiel Freitagmittags hatten wir oft Familienessen, weil ich da eben nur bis Mittag Schule hatte. Und das war halt ganz schlimm. Also mein Körper hat sich dann aufs Essen gestürzt. Und ich habe stundenlang dann am Mittagstisch gegessen. Das war so schlimm. Und also die waren alle schon fertig und da sind schon alle schon längst aufgestanden. Und ich habe halt immer noch da gesessen und gegessen und gegessen. Und ich hatte so Bauchweh danach, natürlich, weil ich sonst nichts gegessen habe. Ich habe es aber nie erbrochen, weil ich habe es zwar versucht, aber ich habe es nie geschafft, was ich im Nachhinein sehr positiv finde, weil es natürlich auch viele körperliche Konsequenzen hat, wenn man sich ständig erbricht. Und eben, ich hatte schon mal gesagt, dass es viele Gedanken dann um Essen und Kalorien, dass man verschiedene Diäten ausprobiert, die alle hirnrissiger sind als die andere. Ja, auch sowas zum Beispiel. Manchmal habe ich auch nur, das weiß ich noch, das einmal am Abendessenstisch haben wir zusammengesessen und ich habe halt gegessen, in Anführungsstrichen, und habe halt drei Cocktailtomaten gegessen und ich habe den ganzen Abend nur geheult danach in meinem Bett und habe mich so fett gefühlt, weil ich mir dachte, so scheiße, du hast drei Tomaten gegessen. Du bist so eine fette Kuh einfach. Du kannst das nichts, du kriegst nichts hin. Du kannst dich einfach nicht selber kontrollieren.
Wie
Bist jetzt
hast du jetzt,
sprachlos?
nee, also ich gerade aufeinanderfolgend die Geschichte mit den Heißhungerattacken in Verbindung mit den drei
Ja, das
Tomaten.
stimmt. Ja.
Also wie hast du dich das für dich selbst erklärt oder wie hast du dich danach gefühlt, nachdem du die Heißhungerattacken hattest?
Ja, das war das Schlimmste. Also ich habe, glaube ich, nur geschlafen danach, einfach weil mein Körper auch nichts mehr anderes konnte, weil er verdauen musste. Und es waren halt wirkliche Schmerzen, also wirkliche. Der Bauch war halt voll und prall und also es ging gar nicht mehr klar. Ja, das waren, glaube ich, die schlimmsten Momente tatsächlich, weil man sich halt auch so hasst in dem Moment, wenn man sich denkt, man hat eine ganze Woche nicht essen und zunichte gemacht und ja, also das sind wirklich die schlimmsten Momente, glaube ich.
Also hast dich da jetzt nicht so fertig gemacht wie bei den, wenn du quasi wenig, aber irgendwann mal was gegessen hast, anstatt wenn du ganz, ganz viel auf plötzlich gegessen hast.
Nee, ja, also ich habe mich bei den drei Cocktailtomaten definitiv mehr fertig gemacht als bei diesen Heißhungerattacken. Aber ich glaube, es lag halt daran, dass ich mich vorgenommen hatte, nichts zu essen und dann eben doch was gegessen hatte. Und bei den Heißhungerattacken war es so, dass ich schon fast wusste, dass ich Freitagmittag halt leider eskalieren werde. Und das war so viel, dass man schon sich gar nicht mehr drüber ärgern brauchte, sage ich mal, weil es jetzt eh, jetzt war es für die Katz. Und dann habe ich geschlafen und gehofft, dass es einfach nichts ausmacht, dass ich das gegessen habe.
Und was für eine, ja, was für einen Einfluss hatte diese ganze Erkrankung auf dein Leben?
Also mit Freundinnen habe ich kaum darüber gesprochen. Ich hatte, glaube ich, in der Depressionsfolge schon mal darüber gesprochen, dass meine beste Freundin sich von mir abgewendet hat, weil sie gesagt hat, sie kann das nicht mehr mit anschauen und sie kann dann nicht mehr, sie kann das einfach nicht mehr ertragen. Das war natürlich schon sehr hart für mich. Meine Familie hat weitestgehend darüber geschwiegen, bis mein Papa eben das dann irgendwann angesprochen hat. Meine Schwester hat mal einen zaghaften Versuch gemacht, aber das, also ja, das hat natürlich auf taube Ohren gestoßen. So, sie meinte so, dass es ihr Angst macht, wie dünn ich sei. Und das war für mich halt nur ein positiver Kommentar, sage ich mal, also wie ein Kompliment. Und meine Hobbys war tatsächlich ganz spannend, weil ich tanze schon immer sehr viel und sehr lange schon. Und ich habe dort auch sehr viel getanzt und ich hatte so viel Energie wie noch nie gefühlt. Und auch in der Schule war ich so gut wie noch nie. Aber in der Schule habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen Mitleid war von den Lehrern, weil die das natürlich mitbekommen haben und dass sie mir deswegen ein bisschen bessere Noten noch gegeben haben.
Hatte es dieses Ganze aufrechterhalten oder war das ziemlich neutral?
Na, wenn man sieht, dass alles funktioniert weiterhin, dann ja, macht man sich keine Gedanken darüber, dass das irgendwie schlecht sein könnte.
Kenne ich sehr gut, ja, kann ich sehr gut nachempfinden. Und ansonsten, du hast gerade gesagt, dass deine Schwester sich da versucht hat anzusprechen drauf und dein Vater am Ende auch, ja, aber hast du währenddessen irgendwie mit jemandem darüber sprechen können?
Nee, also wie gesagt, das ist eher so ein Geheimnis. Mit Gleichgesinnten spricht man eben darüber, um sich zu pushen, aber eben da ist auch mit das Konkurrentin-Ding dabei. Und ja, es ist eigentlich, also keiner versteht dich ja in dem Moment, was ja auch normal ist. Und deswegen bleibt es dein Geheimnis und du teilst dich niemandem mit.
Die Therapie, sagtest du am Anfang, hast dich überhaupt nicht so wohl gefühlt, musst dich vor anderen Menschen wiegen und musst dich an diese Essenspläne halten, aber hat sie dir trotzdem irgendwas gebracht? Hat sie dir geholfen?
Definitiv. Also die erste Therapie, die ich gemacht habe, war ja sozusagen zur Stabilisierung. Also eben bei diesem, ich nenne es mal Trio, das ich nicht so cool fand. Also eben die Therapeutin, Ernährungsberaterin und Ärztin. Und dann bin ich aber gewechselt zu einer Kreativtherapeutin. Und die war wirklich, also die hat mir auf jeden Fall da rausgeholfen, sage ich mal. Man merkt es nicht, weil auch das ist ein Prozess. Und man hat, ich war bestimmt ein Jahr lang bei ihr, jede Woche. Aber irgendwann muss, also kann sie dir halt nicht mehr weiterhelfen, sondern irgendwann musst du den Rest der Arbeit machen. Aber sie hat mir definitiv geholfen.
Das ist doch schon mal für alle Zuhörenden eine sehr schöne Nachricht.
Ja, definitiv. Also es gibt einen Weg daraus, definitiv.
Und wie geht's dir denn heute damit?
Oh, ich bin echt dankbar, muss ich sagen, weil ich mag meinen Körper mittlerweile super gern. Ich habe mir einfach bewusst gemacht, was er alles leistet und wie krass das eigentlich ist. Auch wirklich einfach anatomisch und biologisch. Und ich bin tatsächlich ganz raus. Also ich merke auch, wie mein Körper noch sehr traumatisiert ist von dem Ganzen. Also sobald ich mal Hunger habe, fährt bei mir auch alles runter. Also mir wird super schnell schwindelig oder so, dass ich einfach Kreislaufprobleme kriege oder so, wenn ich Hunger habe, weil mein Körper sagt so, das machen wir nicht nochmal, du isst jetzt und zwar jetzt. Und das hilft natürlich schon auch, sage ich mal. Man kommt gar nicht mehr in die Versuchung. Aber es war schon ein langer Weg noch. Also man hat natürlich noch mal Rückfälle und so, aber man ist irgendwann schlau genug und hat aus der Therapie gelernt, dass das einem viel zu viel Lebensqualität raubt und dass das Leben ohne sehr viel schöner ist.
Wirklich schön.
Ja.
Wahrscheinlich auch einer der Grundziele, die eine Therapie, egal bei welcher Störung es ist, verfolgt, um dieses
Ja,
Gefühl
das stimmt.
herbeizuführen.
Das stimmt.
Möchtest du denn an ja, Betroffene oder eben Menschen, die vielleicht Betroffene kennen, irgendwelche Tipps oder Ratschläge richten?
Ja, also wie gesagt, mir hat es sehr geholfen, diese komischen Seiten zu verlassen, weil sie einfach nur mit Vergleichen zu tun haben und nicht die Realität darstellen. Umgebt euch nicht von solchen Personen, auch wenn es eure Freundinnen sind. In dem Moment muss jeder für sich schauen, dass er erstmal gesund wird und so eine Freundin wird dich, behaupte ich immer, oder Freund wird dich immer mit runterziehen, weil sie auch mal Rückfälle haben wird, wenn du sie nicht hast und so weiter. Schau erstmal, dass du gesund wirst und was du dann dementsprechend deinen Mitmenschen mitgeben kannst. Mach dir klar, was dein Körper eigentlich krasses kann und macht. Und zwar, mir hat es wirklich geholfen, das, ich sag mal, wissenschaftlich mir zu überlegen, also nachzulesen, wie krank das eigentlich ist, dass wir überhaupt wachsen, dass unsere Zellen sich ständig teilen, dass unser Herz schlägt, dass unser Blut pumpt und so weiter. Und dass es normal ist, dass wir dafür Energie brauchen, dass das nichts mit Fettsein zu tun hat. Auch jemanden sich anzuvertrauen, wenn man das Gefühl hat, es stimmt was nicht. Nicht warten, bis man eben lebensgefährlich dünn wird oder bis jemand anderes darauf anspricht, sondern ruhig von sich aus den ersten Schritt wagen. Und in der Therapie eben auch wirklich Auslöser suchen. Also sich überlegen, wieso wollte ich das jetzt? Ist es jetzt, weil ich wirklich abnehmen wollte oder so wie ich, wollte ich Kontrolle finden? Lauter solche Sachen. Und dann natürlich das, was keiner hören möchte, essen. Regelmäßig essen, so wie es die Therapeutin mir gesagt hat. Sich kleine Portionen vornehmen am Anfang, dreimal am Tag, einfach um sich selbst wieder diese Routine zu geben und für sich eine gesunde Ernährungsweise zu finden und nicht, ja, eben nicht zu essen.
Und wenn man jetzt in seinem Umfeld merkt, dass irgendeine Person wirklich sehr, sehr wenig isst, vielleicht auch gar nichts mehr isst, wie spricht man diese Person am besten darauf an?
Oh, das ist so schwierig. Ich denke mir das so oft, weil ich weiß, dass man bei mir damals hätte nichts richtig sagen können. Weil wenn man sagt, du bist zu dünn, dann finde ich das toll. Und wenn du mir sagst, du bist immer noch nicht dünn genug, dann werde ich noch mehr abnehmen. Ich würde es versuchen bei der Person, einfach wenn du einen Draht zu ihr hast, dann sprich sie darauf an, so wie du dich damit wohlfühlst und sagen so, hey, ich mache mir vielleicht auch Sorgen um dich oder hättest du Lust, dass wir ein bisschen darüber reden? Hättest du Lust, dass wir dir gemeinsam Hilfe suchen? Irgendwie so. Aber wenn man merkt, dass es nicht auf Fruchtbarkeit stößt, eventuell auch tatsächlich den Weg an die nächsten Angehörigen wenden. Also eventuell auch mal die Eltern ansprechen. Da muss man schauen, dass es nicht übergriffig ist. Man muss schauen, welche Beziehung man zu den Menschen hat. Aber definitiv sollte man das lieber ansprechen als totschweigen.
Also vielleicht keine Bewertung irgendwie in diesen Satz reinlegen, von wegen, du bist ja dünn oder du bist ja dick oder was ist los mit dir, sondern einfach das, ja, die, wie soll ich sagen, äußern, dass man sich Sorgen macht und nach dem Befinden vielleicht irgendwie fragen.
Ja, nach dem Befinden fragen ist, glaube ich, sehr gut auf jeden Fall. Vielleicht generell mehr mit Fragen arbeiten als mit Feststellungen, damit die Person frei erzählen kann. Und damit eben man selber keine Wertung da reinlegt, wie du gesagt hast.
Stimmt, Frage lässt deutlich mehr Raum für alles Mögliche irgendwie.
Genau.
Ein Angriff ist da eher doch eher,
Ja,
lässt einen
definitiv.
dann vielleicht rennen oder
Ja,
dicht
genau.
machen.
Ja. Ja, ich finde, das ist ein guter Abschlussgedanke auf jeden Fall.
Und damit hoffen wir, dass ihr euch heute wieder etwas mitnehmen konntet, Verständnis, Mitgefühl vielleicht auch entwickeln konntet. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Genau, bis
Bis dann.
dann. Tschüss.